D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Alex und Dimitri Schad sind zu Gast in Dein Sonntag. Alex ist Nachwuchsfilmemacher und studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Dimitri ist Schauspieler und zusammen haben sie den Kurzfilm Invention of Trust gemacht. Und mit dem Film haben die beiden einen Studenten-Oscar abgeräumt. Moin ihr beiden und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Guten Morgen, vielen, vielen Dank.
Gerne. Ist jetzt ziemlich genau ein Monat her, ne? So Kalifornien, Hollywood, Beverly Hills und jetzt seid ihr wieder in München bzw. in Berlin. Seid ihr schon wieder so grob angekommen in der Realität?
Ach, wir sind eigentlich kurz nach Los Angeles sind wir direkt in den Ruhrpott gefahren, wo wir unseren nächsten Film gedreht haben.
Kontrastprogramm.
Und da, ja, ganz genau. Und da waren wir jetzt für etwas über 3 Wochen und sind seit ein paar Tagen wieder zurück. Das heißt, die tatsächliche Zeit zu realisieren und drüber nachzudenken, gab es eigentlich noch nicht besonders und wir haben eher weitergemacht, als Revue passieren zu lassen.
Hm. Hattet ihr eigentlich ein paar Tage Zeit zu bleiben in den USA oder musstet ihr sofort wieder los?
Wir sind, die meisten sind direkt wieder los. Ich glaube, Dimi, du bist noch einen Ticken länger geblieben, ne?
Ich bin noch eineinhalb Tage länger geblieben, aber dann auch schnell wieder zurück.
Hm. Hast du dir noch irgendwas angeschaut oder irgendwie bei ein paar Hollywood-Studios mal angeklingelt?
Wir haben uns natürlich ein bisschen so dort zusammen ein bisschen was angeschaut. Ansonsten gab es für mich jetzt dort keine Notwendigkeit, irgendwo anzuklingeln. Das war tatsächlich eher erschreckend, wie die Verhältnisse dort tatsächlich sind und wie bodenlos besessen man davon sein muss, da sich irgendwie durchsetzen zu wollen.
Was meinst du so mit den Verhältnissen? Erschreckend?
Na, erschreckende Verhältnisse insofern, dass man sich eigentlich nach Münchner Mietpreisen zurücksehnt und irgendwie denkt, Zürich ist doch auch eine ganz billige Stadt, sowas. Und dass da tatsächlich also Menschen, mit denen wir dort gesprochen haben, die also berichten, wie sie leben und wie viel sie eigentlich zahlen für ein kleines 12-Quadratmeter Zimmer in einer 6er-WG und wie man eigentlich auch keinen Job annehmen kann, weil die Castings jeden Tag kommen können und man eigentlich in Hollywood wohnen muss, um irgendwie so an diesem Circle teilnehmen zu können und dass man ungefähr 3-4 Jahre braucht, in dem man nicht arbeitet, sondern nur irgendwo anklopft und irgendwelche Hände schüttelt und auf irgendwelchen Meetings ist und das tatsächlich über 3 Jahre dein ganzes Leben ausmacht, bis du irgendwie anfängst, halbwegs tatsächlich deine schauspielerische Arbeit tun zu können. Und das sind einfach Dinge, wo ich denke, das brauche ich nicht.
Okay. Ja. Daraus entnehme ich schon, irgendwie Hollywood ist jetzt nicht unbedingt für dich ein Ziel, mal abgesehen davon, ab und zu mal einen Oscar entgegenzunehmen, möglicherweise.
Das jederzeit gerne. Nein, aber es ist tatsächlich so, der Markt ist dort auf eine Art und Weise übersättigt und schwierig. Und natürlich ist immer diese Verlockung und Verheißung davon, wie weltberühmt man damit sein kann. Aber mich interessiert eher, in regelmäßigen Abständen eine halbwegs anständige Arbeit tun zu können, anstatt irgendwann mal irgendeinen großen Ruhm zu haben.
Hm. I don't know. Damit bist du eigentlich auch raus, Alex, weil eigentlich macht er ja alle, fast alles zusammen im Prinzip, ne?
Ja, ich bin eh von Demi abhängig. Das heißt, wenn er sagt, er will nicht, dann habe ich keine Chance.
Würdest du das denn wollen? Also wenn dir jetzt irgendwie einer, weiß ich nicht, die Regie beim nächsten, was auch immer, großen Aliens irgendwas Film anbietet?
Nee, also wirklich auf gar keinen Fall. Also ich habe keine Ahnung. Mal sehen, was die Zukunft irgendwie bringt. Und vielleicht ist es ein toller Ort, arbeiten zu können. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich, wenn man dann mal einen Fuß drin hat. Ich habe keine Ahnung, aber gerade von Hand, also das, was ich gesehen habe und das, was ich dort erlebt habe, hat Demi eigentlich gerade sehr, sehr gut beschrieben. Also es ist nichts, was mich gerade reizen würde. Es ist nichts. Es ist die Vorstellung, jetzt in ein anderes Land zu fliegen, nur um mich in eine Reihe von 100.000 Regisseuren vor mir zu stellen und zu warten, bis dann mal die große Chance kommt, das muss ich auch nicht haben.
Worum genau geht's denn im Film?
Dimi, das überlasse ich gerne dir.
Es geht um einen Gymnasiallehrer, der eine Nachricht von einem ominösen Internetunternehmen mit dem Namen Bigood bekommt. Dieses Unternehmen kauft Internet- und Handydaten auf, die wir bereitwillig hinterlassen, also an denen wir die Rechte sowieso, so wie die Rechtslage momentan in Deutschland ist, abtreten. Das heißt also, es ist relativ legal, was die machen. Und aus diesen gekauften Internet- und Handydaten erstellen sie Profile von Menschen in unterschiedlichen privaten, beruflichen Bereichen, Einschätzungen, wie sich dieser Mensch in Zukunft verhalten wird. Und sie veröffentlichen also sein Profil und es sieht nicht besonders gut aus, aber man weiß auch gar nicht warum, und bieten ihm an, für einen monatlichen Beitrag dieses Profil öffentlich unterdrücken zu lassen.
Für einen horrenden Beitrag.
Für einen horrenden Beitrag das unterdrücken zu lassen. Mhm. Und als er das nicht ernst nimmt erstmal und das Angebot ausschlägt, fangen sie an, das also über soziale Netzwerke zu verbreiten. Und irgendwann gibt es ein Lauffeuer, nicht nur in der Schule, bei seinen Kollegen und bei seinen Schülern, sondern auch mit seiner Freundin. Und irgendwann steht er dann vor der Entscheidung, dass er eine 360-Grad-Kamera mit Mikrofon in seinem Klassenzimmer aufstellen kann, die bewertet, wie gut er sich verbessert, um also zeigen zu können, schaut bitte her, ich optimiere mich selbst, oder diese Schule zu verlassen, und dann folgt eine fulminante Auflösung.
Ja, auf jeden Fall eine spooky Geschichte. Ja. Ihr habt zusammen das Drehbuch geschrieben. Wer hatte die Idee zum Thema?
Die Idee hatte Demi, wobei, also so wie es dann halt auch mit Ideen ist, irgendwie aus einem ganz kleinen Gedanken entspinnt sich dann die Geschichte. Ich glaube, basierend war das darauf, dass Demi mir mal einen Zeitungsartikel vorgelesen hat, wo, weiß ich nicht, 1 Milliarde Facebook-User oder sowas, und dann einfach so den Gedanken in den Raum gestellt hat, was wäre denn eigentlich, wenn die ganzen Sachen online kämen und man die alle sehen könnte. Bei dieser Riesenmasse an Leuten. Und daraus irgendwie, das haben wir wenige Wochen mit uns rumgetragen und haben sehr, sehr kurzfristig vor einer Abgabe bei mir von der Hochschule aus, haben wir dieses Drehbuch noch schnell geschrieben.
Du hast eben schon gesagt, und ich habe es eben in der Einleitung auch schon mal so ein bisschen skizziert, so fürchterlich weit weg sind wir eigentlich davon nicht entfernt, was ihr da so in dem Film zeigt. Wenn man sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, wird man dann automatisch zum Digitalverweigerer, oder seid ihr auch schon vor dem Film nicht so die Freunde vom Netz gewesen?
Nee, für mich geht es gar nicht darum, so sehr ein Verweigerer davon zu sein, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und das Schlimmste für mich war in der Recherchephase, als ich mir da also mehrere Bücher geholt habe und mich da durchgewälzt habe und Menschen befragt habe, dass man auf einmal feststellt, wie Internet tatsächlich funktioniert. Also wie bestimmte Mechanismen funktionieren, wie dir Suchanfragen untergejubelt werden, wie unterbewusst du gesteuert wirst und woran tatsächlich große Konzerne rumbasteln. Also an dem Gedanken, dass ein Google-CEO sagt, in naher Zukunft werden wir wissen können, was du wollen wirst. Und da wird es tatsächlich gespenstisch, weil die Haltung zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, stimmt ja, weil die meisten von uns werden ja jetzt nicht irgendwelche Kalaschnikows und Heroinpakete bestellen irgendwo im Internet. Ja, aber was ist mit diesen Daten trotzdem möglich? Und wenn man das auch in diesen Büchern so sieht, wie zum Beispiel das Evgeny Morozov, der Internettheoretiker aufzeigt und im Prinzip sagt, das ist jetzt nicht etwas, was das digitale Zeitalter hervorgebracht hat. Diese Firmen, die Daten sammeln, die gibt es schon seit den 50er, seit den 60er Jahren. Damals haben die nur anders operiert und auf einem viel, 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 viel kleineren Level. Und das ist eben auch wichtig zu sagen, dass also die Grundsteine dazu oder die Grundgedanken, Daten von Menschen zu sammeln, zu gucken, was werden sie wollen, wonach streben sie, wo würden sie vielleicht gerne als nächstes in Urlaub fahren und so weiter. Das sind relativ alte Gedanken. Das digitale Zeitalter macht das einfach nur unendlich viel größer.
Also geht es auch so ein Stück weit um Aufklärung im Film. Ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, gibt es so kurz vor Schluss nochmal so einen kleinen Monolog, wo du als Hauptdarsteller dann auch nochmal darauf hinweist, im Prinzip, dass wenn wir einen kostenlosen Service nutzen und dafür Daten geben, dann sind wir nicht die Kunden, sondern wir sind das Produkt, ist der Text da auch, glaube ich, so ungefähr. Ja. Also ist das auch so ein bisschen was ihr mit dem Film erreichen wollt, zu sagen, so Leute, ist cool, wenn es kostenlose Angebote im Netz gibt, aber macht euch über die Konsequenzen irgendwie keine Illusionen.
Ja, das kommt dem schon ziemlich nah.
Brauche ja gar nicht weiterzureden, gut. Was mir dabei eingefallen oder aufgefallen ist, was ich mal gesehen habe, Blogger und Filmemacher Mario Sixtus, der hat mal einen Animationsfilm gemacht, der im Prinzip da anfängt, wo euer Film aufhört. Mhm. Tomorrowland, das war irgendwie mal so eine Reihe fürs ZDF. Und in dem Film ging es auch so um den Verlust von Privatsphäre und die Gesellschaft, die dadurch entsteht und so. Und da ist so gewesen, dass dadurch, dass jeder alles über jeden weiß, also wirklich alles weiß, es dann nicht egal war, was man macht, weil es ja eh jeder macht. Das war so mein erster Gedanke. Irgendwie kann man dann ja machen, was man will, weil wir Menschen ja doch recht ähnliche Dinge tun, auch bei den Dingen, über die wir nicht sprechen. In dem Film war das Resultat aber aus diesem Verlust der Privatsphäre so eine total angepasste Gesellschaft, die nur noch wirklich gesellschaftlich tolerierte Dinge gemacht hat in allen Lebensbereichen. Wie wäre das in eurer Welt weitergegangen, wenn der Film nicht nach 30 Minuten geendet hätte?
Also ich glaube, dass die, also was bei uns im Film angedeutet wird, dass also die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, und eine Gesellschaft, die auf Vertrauen basiert, tatsächlich zusammenstürzt. Also ich glaube, dass die Lust nach Kontrolle und Überwachung dem Menschen so angeboren ist. Also wenn man ein kleines Tagebuch irgendwie führt und es versucht, vor seinen Eltern zu verstecken, oder jedes Mal, wenn man aus dem Haus geht, irgendwie panisch seine Chronik löscht, aus Angst davor, was da jemand entdecken könnte, der sich vielleicht da dran setzt, ist es einfach so, ich glaube, wenn tatsächlich alle Informationen über das, was wir tun und über das, was wir uns wünschen, öffentlich werden würde, würden wir anfangen, unser Selbst und unser Wollen wahnsinnig zu beschränken. Mhm. Und tatsächlich so ein Begriff wie Vertrauen würde der Vergangenheit angehören, weil man Kontrolle hätte.
Wie hat sich das für dich angefühlt, Dimitri? Du musstest dich ja quasi in die Situation hineinversetzen. So dieses Gefühl, dass plötzlich alles über dich bekannt wird und du öffentlich bewertet wirst in dieser Rolle?
Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass wir so mit so einem irrsinnigen Tempo gedreht haben, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich wie spiele. Also dadurch, dass wir eine ziemlich kurze und ziemlich intensive Schreibezeit hatten und ich am Morgen des ersten Drehtags aus Berlin angeflogen bin und wir ungefähr 17 Stunden gedreht haben am ersten Tag, war tatsächlich nicht mal ansatzweise der Gedanke daran, wie macht man das jetzt? Sondern es war schnell reingesprungen und hat glücklicherweise und durch Alex wunderbare Führung funktioniert.
Was ich krass fand, ihr hattet gerade mal 4.000 Euro Budget und ihr habt eben auch schon angedeutet, richtig viel Zeit gab es irgendwie auch nicht. Und wenn man sich den Film anschaut, dann merkt man da ehrlich gesagt nicht so richtig viel von. Also ich finde, der sieht aus, als könnte er auch im Fernsehen oder im Kino laufen, was er ja auch tut, also zumindest im Kino. Die Schauspieler sind alle ziemlich gut, ne? Dimitri in der Hauptrolle, die Locations passen. Wie habt ihr das gemacht mit so wenig Kohle?
Also es war noch weniger Geld, als du gerade gesagt hast. Waren, glaube ich, um die 2.000 oder 3.000 Euro.
Ach krass, okay.
Wie wir das gemacht haben, ich weiß es nicht. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Team einfach, wo jeder dran geackert hat und probiert hat, die Sachen möglich zu machen. Und wir hatten sehr viele Unterstützer, natürlich die Schule, in der wir gedreht haben, die Wohnung, in der wir gedreht haben und so weiter. Das waren sehr, sehr verständnisvolle und coole Leute so, und mit denen konnte man reden und so lange argumentieren, und vielleicht haben die dann auch so das Gefühl für den Film bekommen und für die Wichtigkeit des Films, ich habe keine Ahnung, aber die meisten Leute waren da sehr, sehr angetan und haben uns gut und gerne unterstützt.
Mhm. Ihr habt auch schon vor den Studenten-Oscars bei Festivals gegen Filme euch durchgesetzt, die zum Teil viel, viel teurer gewesen ist. Also da redet man auch für über Hunderttausende Euro, die gekostet haben. Heißt das, braucht man am Ende gar nicht so viel Geld, um gute Filme zu machen?
Ich würde gar nicht so sehr mit gut oder schlecht argumentieren. Ich habe die anderen Filme, gegen die wir uns durchgesetzt haben, waren genauso fantastisch, nur sie waren halt anders. Und am Ende des Tages ist es dann zu 100% Glück, wer in der Jury sitzt und wie die den Filmen gegenüberstehen und was die irgendwie thematisch interessiert oder so weiter. Ich glaube, das kann man dann nur sehr, sehr schwer kontrollieren. Aber natürlich gleichzeitig glaube und hoffe ich auch, dass man eigentlich, ich meine, ein gutes Drehbuch kostet nicht viel Geld. Das ist schwarze Tinte auf leeren Seiten. Es ist einfach nur die Zeit, die man da rein investieren muss, und die Gedankenarbeit, um tatsächlich einmal reflektiert drüber nachzudenken und zu wissen, wie viel braucht man, beziehungsweise wie wenig braucht man, um eine Geschichte zu erzählen.
Das ist ja kein Abschlussfilm gewesen, sondern so eine Art Übungsfilm innerhalb von deinem Studium, Alex. Und ich habe mir sagen lassen, eigentlich werden eher gerne mal Abschlussfilme bei den Studenten-Oscars eingereicht. Wie ist es denn gekommen, dass dann jetzt euer Film mit dabei gewesen ist?
Auch da wieder Glück. Also das, es gab Abschlussfilme, die gedreht worden sind und die in der engeren Auswahl waren. Bei uns an der Hochschule läuft es so, dass unser Professor Andreas Gruber sich für einen der Filme entscheidet, um ihn einzureichen. Und das waren glücklicherweise wir. Und ich habe irgendwie von Anfang an, habe ich nicht die große Chance gesehen und fand das ehrlich gesagt einen mehr oder weniger großen Schwachsinn, dass er das gemacht hat. Aber der Erfolg und sein Wissen gibt ihm recht, weil er hat auch davor schon vor 2 Jahren Lennart Ruf mit Nocebo eingereicht, der gewonnen hat. Also irgendwie, er scheint ein Händchen dafür zu haben.
Wie war das bei dir, Dimitri? Hast du an den Erfolg geglaubt oder hast du auch gedacht, eigentlich Quatsch, was soll das schon werden?
Also dadurch, das ist jetzt so, in meinem eigentlichen Leben bin ich ja bin ich Schauspieler
ja.
Und am Theater irgendwie viel unterwegs und habe natürlich auch schon im Vorfeld sehr, sehr viel gelernt über die Subjektivität von Erfolg, über die Subjektivität davon, wie persönlich oder erfolgsorientiert man erzählt und wie es tatsächlich immer im Auge des Betrachters liegt, ob das ankommt, ob das jemanden interessiert oder nicht. Mhm. Also was ich viel, viel, viel erstaunlicher fand, zum Beispiel als wir dann beim OFIS gelaufen sind in Saarbrücken und dort
Filmfestival.
Beim Filmfestival mhm. und dort dann auch letzten Endes ausgezeichnet worden sind, fand ich tatsächlich, dass bei den Publikumsdiskussionen Menschen Fragen gestellt haben, mhm. und zwar Fragen zum Inhalt. Und wer schon mal bei einer Publikumsdiskussion, egal ob das im Theater ist oder bei einem Filmfestival war, weiß, dass normalerweise sich das Publikum dann eher stumm verhält oder, mhm. oder dann vielleicht so ein bisschen zu irgendwelchen technischen Details Fragen hat. Aber dass man tatsächlich in ein inhaltliches Gespräch kommt, das hat mich so erstaunt und berührt. Und immer noch, wenn Menschen jetzt diesen Film sehen und sagen, das ist voll mein Thema und das ist super und das hat mich total erwischt und das ist ja gespenstisch und so weiter. Diese Reaktion, das finde ich das eigentlich Tolle und damit hätte ich nicht gerechnet.
Mhm. Ja.
Ja. Bleiben wir bei Reaktionen. Was haben die Kommilitonen in München gesagt, als ihr vom Prof ausgewählt wurdet? Gab es ja vermutlich auch so die einen oder anderen, die das vielleicht nicht so geil gefunden haben?
Gab es bestimmt, aber ich glaube, die musst du dann einladen und fragen. Ich glaube, das wäre spannender. Ganz unterschiedlich. Also viele Leute haben sich wahnsinnig gefreut. Mit vielen Leuten habe ich seither nicht mehr gesprochen.
Das ist Zufall natürlich.
Purer Zufall. Nee, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich, aber so in der Masse. Natürlich freuen sich alle, weil man muss ja auch, also unabhängig jetzt von den Einzelschicksalen, wer jetzt Preise gewinnt oder sonst irgendwas, ist sowas immer ein sehr, sehr großes Plus für eine Hochschule, weil ja. die dann natürlich dadurch einfach ganz anderes Echo bekommt und in einem ganz anderen Licht steht und dementsprechend besser gefördert wird und so weiter. Also es ist dann, man unterschätzt es ja dann sehr, sehr oft, wie hilfreich es ist, auch tatsächlich für andere Studenten.
Wie war die erste Reaktion, als ihr wusstet, ihr habt das Ding? Habt ihr das eigentlich erst an dem Abend wirklich erfahren, der Preisverleihung, oder wusstet ihr das schon vorher?
Dass wir Gold haben, haben wir erst da live in diesem Moment, wo der Verkündung erfahren.
Ah, okay.
Ja.
Und wie war das so, gefühlsmäßig dann?
Ja, das war irre, weil die anderen beiden Filme, also der Film von Felix Ahrens aus Potsdam, mhm. der ein großartiger Mensch ist, ein toller Film. Ich fand den Film fantastisch und ich hätte eigentlich schwören können, dass er das Gold macht. Und ich habe so eine ganz, ganz, ganz minimal kleine Wahrscheinlichkeit gesehen, dass es Silber werden könnte.
Okay.
So, und deswegen war es eigentlich so, ab Bronze war ich schon so in G-Haltung und habe die Krawatte zurechtgezogen und habe gedacht, gut, jetzt stehe ich halt auf, hole Bronze und freue mich. Und dann war es nicht Bronze. Und dann war es für mich klar, gut, dann wird es halt jetzt Silber. Und da bin ich tatsächlich der Moment der Verkündung, ich bin so halb aufgestanden und losgelaufen. Und dann natürlich realisiert man, wenn es nicht Bronze und wenn es nicht Silber ist, dann, naja, weil, so ist klar. Und das war dann wirklich aufregend, weil du da sitzt und denkst, wow, verdammt, so jetzt, es ist Gold geworden und es ist das Ding, mit dem man eigentlich nach Hause fahren möchte. Und es war ein großartiges Gefühl natürlich, weil du dann auch dastehst und die Eltern im Publikum saßen und geweint haben und alles. Mhm. Und das ist natürlich super.
Du hast auch eine sehr persönliche Rede dann hinterher gehalten. Da reden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber und auch eine relativ lange Rede, wo ich gedacht habe, bei den echten Oscars wäre jetzt schon diese Musik schon bei zwei Minuten gelaufen. Ne? Aber es war auf jeden Fall auch schon, ich würde sagen, wenn ich hier so zugeschaut habe, ein persönlicher, ein berührender Moment.
Ja, das also für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie ist der Abend weitergegangen?
Der Abend ist weitergegangen. Ich glaube, so wie Feierabende in Los Angeles dann weitergehen. Um 11 Uhr wird alles zugemacht und ab 12 Uhr gibt es keinen Alkohol und du gehst traurig nach Hause.
Wow, das klingt geil.
Ja, genau so war es.
Das hast du, Dimitri, eben schon gesagt. Du hast dich schon auch darüber gefreut, über das Filmfestival in Saarbrücken, dass ihr da gewonnen habt, über das Feedback vom Publikum. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Oscar ist ja schon auch einfach eine Nummer. Ne? Du hast, Alex, eben schon gesagt, für die Uni auch, natürlich auch für euch. Und es ist einfach so eine Bezeichnung, wo viele Leute irgendwie was mit anfangen können. Was so
klar.
Eine, ne? Wie oft klingelt bei euch jetzt so das Telefon? So mit Anfragen irgendwie, weiß ich nicht, von Verleihern, Studios, TV-Sendern, die alle mit euch zusammenarbeiten wollen?
Aber es hält sich gerade noch in Grenzen, weil ich das sehr bewusst gerade noch outgesourced habe. Ich habe das der Hochschule größtenteils übergeben, dass die halt meine Kontaktadresse sind für solche, für Presseanfragen und für alles, was an Mails reinkommt, weil ich genau gewusst habe, ich werde jetzt die kommenden Wochen nach dem Oscar, werde ich keine Zeit haben wegen eben dieses neuen Filmdrehs. Mhm. Deswegen habe ich da sehr bewusst verzichtet, wirklich mich da reinzufuchsen und mal die Mails zu sortieren. Es gibt natürlich Anfragen. Es gibt viele Anfragen von eben Produktionsfirmen, von Produzenten, von Freiberuflern, von was auch immer. Die Anfragen gibt es. Aber es wird dann auch, also du merkst selbst im Laufe eines Monats, du merkst, der Kredit hält nicht ewig. Mhm. Also du bist dann irgendwie für ein paar Tage bist du Gesprächsstoff und dann musst du auch dein Handy 17 Mal am Tag laden, weil der Akku die ganze Zeit leer geht. Aber dann klingt das auch ab irgendwann mal und das ist gut und das ist okay so.
Das heißt, im Zweifel müsstest du dich jetzt entscheiden, irgendwie, du springst auf die Welle jetzt irgendwie auf, was wahrscheinlich scheiße für dein Studium wäre, oder du lässt es mal vorbeischwappen und hoffst darauf, dass sich dann in einem Jahr oder so noch jemand an dich erinnert.
Ja, ich werde probieren, so ein bisschen den Mittelweg zu wählen. Also wir probieren ganz arbeitsam zu sein und irgendwie weiterzumachen und direkt das nächste Ding rauszuhauen. Und das Gute ist, die Leute sind ja irgendwie erfahren und toll genug, dass wenn man sich bedankt und wenn man denen sagt, man meldet sich dann irgendwann mal in ein paar Wochen oder ein paar Monaten konkreter, dann versteht das natürlich jeder. Mhm. Also jeder versteht, dass man nicht eine Woche nach dem Oscar das nächste Drehbuch rausballern kann.
Klar.
Und die meisten Leute, mit denen ich bisher Erfahrung hatte und Kontakt hatte, gehen damit fantastisch um. Also es ist dann tatsächlich so sehr, sehr bewusst die Anfragen, hättest du nicht Lust, irgendwann mal im Januar dich zu treffen? Mhm. So. Und das ist cool. Damit kann man umgehen.
Und tatsächlich ist es auch vielleicht noch, um sowas hinzuzufügen, dass diese Menschen natürlich auch an Stoffen interessiert sind, die man hat. Also das sind dann natürlich auch Sachen, wenn es gerade darum geht, wie hält man Kontakt, dass es jetzt nicht darum geht, mit irgendeinem Produzenten Kaffee trinken zu gehen und zu sagen, wow, wir verstehen uns blendend auf persönlicher Ebene und lass uns mal einen Skatabend machen, sondern dass es tatsächlich ja nur dann Sinn macht, wenn man sagen kann, wir haben folgende Stoffe in den Händen. Das sind die nächsten Projekte, die man sich vorstellen könnte zu machen. Und daraufhin schaut man, wie man zusammenkommt und wie man eine Zukunft irgendwie aufbauen kann miteinander. Und deswegen ist es jetzt für uns, glaube ich, sehr wichtig, erstmal inhaltlich nachzudenken, anstatt sich jetzt voll auf die Welle aufzuspringen und zu gucken, aha, wer mag uns so und mit wem können wir gut lachen und
Kaffee trinken.
Yes.
Skat spielen.
Du, Alex, haben wir gerade auch schon angedeutet, hast eine ziemlich persönliche Dankesrede gehalten und unter anderem deinen Eltern gedankt.
I wouldn't be anywhere without my parents. I just really wouldn't be anywhere without my parents. Thank you so much for being here, for joining me. Спасибо вам за жизнь. Я вами горжусь каждый день. Спасибо, что вы есть.
Zu den letzten Sekunden muss man vielleicht dazu erzählen, deine Eltern und auch du quasi wurzelmäßig kommt aus Kasachstan. Mhm. Wobei, ich glaube, bis drei hast du da auch gelebt, genau. Und dann seid ihr nach Deutschland gekommen, ne? Richtig? Verrätst du, was du da am Ende deinen Eltern gesagt hast oder ist es zu persönlich?
Nee, gar nicht. Ich habe ihnen fürs Leben gedankt und ich habe ihnen gesagt, wie stolz ich jeden Tag auf sie bin und dass ich sie liebe und ihnen danke, dass es sie gibt.
Mhm. Und du hast in deiner Rede auch Dimitri gedankt.
Thanks natürlich. To my wonderful actors. Patrick Finger, who's here today, and especially Dimitri Schad, who's my lead actor, he's like just everything. He's my lead actor, my co-writer, my best friend, and the man I admire the most. Gehört wieder dir. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt.
Ganz spannend fand ich, dass du eine Reihe von Sachen aufgezählt hast.
Aber ich habe den Bruder vergessen.
Ja, genau. Der Bruder ist nicht dabei gewesen. Ne? Also ich habe mich dann gefragt, vergessen oder ist es so irgendwie, dass ihr wirklich eher sowas wie wirklich gute Freunde seid als Brüder, dass diese Brudernummer vielleicht irgendwie gar nicht so wichtig ist?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Zweite, weil dann stehe ich besser da.
Verstehe, okay, lassen wir das an der Stelle so stehen. Ist die Zusammenarbeit unter Brüdern eigentlich anders als, weiß ich nicht, unter Freunden, unter Kollegen?
Ich glaube, sie ist anders, ja, weil es direkter ist einfach. Also Demi wird gleich wahrscheinlich etwas anderes oder vielleicht dasselbe sagen. Aber es ist anders, weil du so eng miteinander vertraut bist und so eng miteinander verbunden, dass egal was passiert, ob du dich jetzt streitest, ob du eine Meinungsverschiedenheit hast oder sonst irgendwas, am Ende des Tages bist du immer noch miteinander verwandt.
Hm. Und ob du willst oder nicht.
Ob du willst oder nicht. Und du musst sowieso, wenn wir uns jetzt auch heute streiten, dann müssen wir morgen eh wieder telefonieren, weil wir drüber nachdenken müssen, was die Mutter zum Geburtstag bekommt. Und deswegen, ja, es ist anders. Aber es ist, durch diese Direktheit ist es wundervoll.
Ja.
Und Dimitri sagt jetzt was anderes oder das Gleiche?
Ich würde das ziemlich bekräftigen und schon auch sagen, dadurch, dass man nicht nur aus dem gleichen Genpool schöpft, sondern aus einem ähnlichen Erfahrungsschatz, aus einem ähnlichen Background, aus ähnlichen Weltsichten, aber trotzdem durch die 5 Jahre Unterschied, durch teilweise unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Qualitäten, gibt es einfach etwas, was ich so bisher noch in keiner Zusammenarbeit eigentlich mit irgendjemandem hatte, dass man sich vervollständigt.
Hm. Schreibt ihr Drehbücher eigentlich immer zu zweit, wenn es irgendwie geht?
Ja.
Gibt es da eine bestimmte Aufgabenverteilung?
Dimi ist der Kopf und ich sitze nebendran und hole Club Mate. Das ist kein Witz. Ich probiere nicht zu schreiben. Also ich mag die Arbeitsaufteilung bei uns sehr, sehr gerne, dass wir beide sehr lange entwickeln und darüber sprechen und uns darüber im Klaren sind, was wir erzählen wollen. Aber fürs eigentliche Schreiben probiere ich dann nicht mehr meinen Senf dazu beizutragen, weil die Arbeit mit Dimi ermöglicht mir eine sehr, sehr fantastische Form der Freiheit, weil ich immer der erste Leser und der erste Zuschauer des Films bin. Also wir können drüber sprechen und wir können uns darüber unterhalten, worum geht's in der Szene und was will die eine Figur, was will die andere Figur. Und wenn Dimi es dann geschrieben hat und ich es lese, bin ich nicht verliebt in die einzelnen Wörter, ich bin nicht verliebt in die einzelnen Sätze und habe dann einfach, obwohl ich involviert bin, habe ich einen Blick von außen und kann mit klarem Blick das Ganze irgendwie begreifen und sehen. Und das ist die Form der Arbeitsaufteilung, die mir am meisten gefällt, auf jeden Fall.
Ja, und das bringt auf jeden Fall auch etwas, dass du dann immer den Blick des Regisseurs da drauf hast. Also wenn dann tatsächlich Szenen vorliegen oder Szenenkombinationen, ist es einfach klar für mich, weil er ja dann schnell sagen kann, das wird uns so und so viel kosten, das können wir nicht machen, da fehlt mir eine Zwischenszene, das können wir nicht schneiden, das wird problematisch und so weiter. Also dass da tatsächlich dass wir eben nicht als ein Autorenduo, das dann irgendwie nur darauf bedacht ist, ein Drehbuch abzuliefern, sondern dass klar ist, dieses Drehbuch wird verfilmt werden. Und dass man sich eben nicht in irgendwelche gedanklichen Kaskaden begibt, sondern dass es einfach ganz klar ist, dass man sagen muss, die Szene, also dass Alexander mal sagen kann, die Szene finde ich super, aber könnte sie nicht von 2 Personen, die wir eh schon im Drehbuch haben, gespielt werden und vielleicht auch an einem Drehort, wo wir nicht 50 Autos in die Luft jagen müssten, wie wäre das?
Verstehe.
Und das ist dann schön, weil man tatsächlich dann auf eine konkrete Möglichkeit hinschreibt und das immer abfragen kann. Und ich finde auch, dass da so, ich bin weitestgehend ahnungslos, was dann so Produktionsprozesse angeht. Und er hat einfach den Checker und den Riecher und den Plan davon. Und wenn er sagt, es ist möglich, dann ist es möglich. Und wenn er sagt, es ist unmöglich, dann ist es unmöglich. Und dann weiß man es und kann gleich mit einer Filmrealität umgehen.
Aber um jetzt auch die Komplimente wieder zurückzuspielen, genau das ist ja das Tolle, weil Dimi eben nicht darüber nachdenkt und sich nicht die Gedanken über die Umsetzbarkeit machen muss und dadurch einfach etwas macht, was nicht ein Kompromiss von einem Kompromiss ist und nicht die ganze Zeit daran denkt, okay, wir müssen uns an Drehmotive halten oder an weiß Gott was, sondern einfach eine andere Freiheit hat und deswegen auf der Suche nach was Größerem und was Besonderem ist. Und ich bin dann derjenige, der natürlich bremsen muss, meistens aber die Freiheit und dieser Ideenreichtum, den Dimi dann hat, das ist das, was mir dann dabei hilft, irgendwie ein Drehbuch für einen Film draus zu machen.
Okay, ich merke schon, das klappt alles total super. wer ist eigentlich der Große und wer ist der kleine Bruder? Also altersmäßig ist klar, Dimitri, du bist älter, aber gibt es da irgendwie eine Art von Hierarchie?
Puh. Er ist der Chef. Also Dimi sagt, Alex ist der Chef.
Nur weil, was sagt Alex?
Nö, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich.
Nein, ich muss sagen, weil, was ich jetzt zum Beispiel gerade, weil, also wir werden vielleicht ja später nochmal über das neue Projekt sprechen, aber was ich festgestellt habe am Set und das ist mir gestern so tatsächlich durch den Kopf gegangen, was ich so geil finde, ist, dass du so mutig und angstfrei bist. Das habe ich da jetzt irgendwie so am Set festgestellt, dass das, weil ich bin so wahnsinnig schissbeladen und muss das dann immer irgendwie ausgleichen mit megalomanischen Schüben, dass ich vor einem Spiegel sitze und sage, dass ich der größte Schauspieler bin, den Berlin je gesehen hat und dass ich wirklich ein Genie bin von einem Rang von, wenn Goethe und Orson Welles ihr Sperma vermischen würden. Und
das funktioniert tatsächlich.
Und es funktioniert, um irgendwie meinen katastrophalen Selbsthass auszugleichen. Aber dann da tatsächlich zu stehen und zu wissen, dass da 40 Leute sind, die in einem Bergstollen sind und frieren und langsam droht die Stimmung zu kippen und dass du dann ruhig bleibst wie, weiß ich nicht, ein General vor Stalingrad, fand ich vollkommen erstaunlich und das ist tatsächlich etwas, ja, wo ein geistiges Alter besteht, das wahrscheinlich größer ist, deutlich, deutlich größer als dein physisches Alter.
Oh wow, vielen Dank.
Was ist das schön hier. Mein Gott, das ist ja so viel Harmonie. Aber komm mal doch erstmal hier ins Eingemachte. Wie ist das denn so in der konkreten Zusammenarbeit? Du hast ja jetzt schon so eine Szene geschildert. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn Alex dir, Dimitri, mal irgendwie eine Regieeinweisung gibt.
Ich bin sauwütend.
Die findest du nicht cool, ja? Oder umgekehrt, du spielst irgendwas scheiße. So. Ich meine, das klärt dir doch nicht immer so richtig sachlich oder so. Da wird es auch schon mal persönlich, oder nicht?
Natürlich, immer.
Tatsächlich?
Ja, klar. Ja, nee, es ist, Demi ist Profi genug, das ausklammern zu können und ich befürchte, dass er mit anderen Regisseuren genauso persönlich und bockig umgeht wie mit mir auch. Deswegen, ich glaube, das hat nichts mit Bruder oder sonst irgendwas zu tun. Demi ist einfach ein Sturkopf, aber Profi genug dann natürlich, also wenn ich dann irgendwas sage, weil ihm würde es ja auch nicht helfen, wenn wir dann irgendwie anfangen rumzudiskutieren auf irgendeinem Bruder-Level, sondern es gibt einfach eine Rollenaufteilung und unsere Pflicht ist es, innerhalb dieser Rollenaufteilung zu funktionieren. Und das ist dann unabhängig davon, ob ich der Regisseur bin oder Demi mein Bruder, ist es genauso wie bei jedem anderen Schauspieler, wenn Demi sagt, die Idee ist einfach nur scheiße, dann muss da etwas Wahres dran sein. Und das hat dann nichts damit zu tun, wie wir zueinander stehen, sondern das hat mit der Qualität des Handwerks zu tun.
Aber da muss man ja schon auch erstmal hinkommen, weil diese Rollenverteilung in der Familie, das ist ja schon eine sehr mächtige. Ne? Da muss man, also weiß ich nicht, Eltern zum Beispiel, Eltern-Kind, da muss man sich ja wirklich raus emanzipieren. Und da braucht man schon relativ viel Professionalität, um, würde ich mir jetzt vorstellen, diese Brüderrollenverteilung irgendwie dann abzulegen.
Aber die legt sich in dem Augenblick ab, wenn man das Vertrauen hat in die fachlichen Fähigkeiten des anderen. Das ist einfach der Punkt. Wenn er mir sagt, das wird filmisch funktionieren, dann glaube ich ihm das. Wenn ich ihm sage, das funktioniert schauspielerisch auf gar keinen Fall, das kriegt man nicht hin, dann glaubt er mir das. Oder er treibt mich dann irgendwie zu irgendetwas Weiterem an. Und dass man einfach auch wirklich weiß, wenn man zum Beispiel Vorschläge zueinander macht, dass wir die meistens auch einleiten mit, ich weiß, du wirst es jetzt bestimmt voll hassen, aber und
ganz ja, geschickt.
Das, so ich weiß, du hast jetzt diesen Take richtig, richtig gehasst, aber glaub mir, es ist besser. Und dann sagt man, ja, ich hab's gehasst, aber ich vertraue dir. Und so funktioniert es dann. Also, dass man ja auch weiß, wo steht der andere geschmacklich und weiß aber auch, wo der andere dann vermutlich geschmacklich recht hat und man selbst eher eine kleine Verirrung.
Ihr habt eben schon so ein paar Mal euer aktuelles Projekt angesprochen. Das Wort Bergwerk ist schon gefallen. Es geht um einen Film, den ihr gerade gedreht habt, wo es um die letzten Bergwerke in Deutschland geht, die so langsam aber sicher schließen. Vielleicht ein bisschen detaillierter, worum geht's genau?
Es geht um das letzte Bergwerk Deutschlands, was 2018 die Tore dicht macht und damit der komplette Beruf und dieser komplette Menschenschlag des Bergmanns in Deutschland ausgestorben ist. Und wir erzählen die Geschichte eines Anfang 50-jährigen Bergmanns, der eben in dieser Zeche arbeitet, in diesem Bergwerk und mit der nahenden und drohenden Schließung davon auf einmal mit konfrontiert ist, mit dem Angst vor der Existenzlosigkeit, aber noch viel, viel größeren Angst von der Identitätslosigkeit, weil man sich darüber definiert hat, weil es eine Definierung der Familie war, der Vater, der Opa. Und dass auf einmal dieses Berufsbild mit einem selber sterben wird. Und man wird sich dessen bewusst und man kriegt Angst und man will der drohenden Nutzlosigkeit entkommen.
Das letzte Bergwerk, das ist die Zeche in Bottrop, also im Ruhrgebiet, genau. Ne? Betrieben von der Ruhrkohle AG, aber die hatte keinen Bock auf den Film, ne? Warum nicht?
Nicht so wirklich. Also man weiß es nie so ganz genau. Ist es dann so ein bisschen wie in kafkaesken Geschichten, das wird von irgendwem entschieden und man weiß nicht so ganz genau von wem oder weswegen eigentlich. Und die Leute, mit denen wir in Kontakt waren, waren eigentlich immer ganz nett soweit. Das wird dann aber weitergereicht und in die nächste Etage und in die nächste Etage. Und wahrscheinlich sitzt da irgendwo ein sehr, sehr alter Mann und hat einen Stempel in der Hand, wo drauf steht: zu traurig, zu traurig. Fördern wir nicht zu traurig. Sobald Filme in den 50er Jahren spielen über das prosperierende Ruhrgebiet, ist voll geil. Und das wollen die dann unbedingt machen. So.
Aber das heißt, ihr konntet auch nicht da drehen, also quasi vor Ort drehen, ne?
Wir konnten uns noch nicht mal, ich konnte mir dort nicht mal eine Zigarette anzünden. Ich würde dort rausgeworfen werden. Nee, also das hatte nichts mit Drehen zu tun. Das war wirklich einfach, die haben uns das Komplettverbot erteilt, auch nur deren Gelände anschauen zu dürfen.
Wie habt ihr dann gedreht?
Wir haben weitestgehend probiert, also die Drehs in Bochum und Bottrop und Umgebung haben wir probiert, weitestgehend unterm Radar einfach zu schwimmen und probiert, unsere Namen und den Namen unserer Produktion zu vermeiden, wenn wir nach anderen Motiven gesucht haben, weil wir Schiss hatten, dass dann doch jemand mitbekommt. Und die ganzen Arbeitsgeschichten haben wir dann sehr, sehr großartigerweise in der Nähe von Saarbrücken, in Velsen, an der französischen Grenze gedreht, wo eine Gruppe von ehemaligen Bergarbeitern überwiegend dort komplett eigenfinanziert so ein Ausbildungsbergwerk betreibt.
Ah, okay.
Und die natürlich auch mega Bock drauf haben, dass Leute das davon wissen und das im besten Fall sehen und wir irgendwie so Werbung dafür machen, so blöd es sich anhört, aber das waren unglaubliche Leute, die uns alle Freiheit und Expertise und Fachkenntnisse zur Verfügung gestellt haben.
Die selbst mitgespielt haben, die alle Geräte angeworfen haben und da Sachen möglich gemacht haben, dass wir dachten, es ist nämlich ein Erlebnisbergwerk und tatsächlich sind die dem Namen sehr, sehr gerecht geworden, weil es sind freakige und wunderbare Menschen, die so wahnsinnig dafür leben und die mit angepackt haben und Sachen möglich gemacht haben, die völlig jenseits unserer kühnsten Vorstellungen waren, was man überhaupt da machen kann. Mhm. Und das war, also, dass der Film irgendwie so oder die Aufnahmen bisher, das ist ja noch kein fertiger Film, das geworden sind, was sie geworden sind, das haben wir wirklich dem Enthusiasmus dieser wunderbaren Menschen zu verdanken.
Absolut. Ja.
Jetzt ist leider schon rum, unsere Zeit, sehe ich gerade.
Mensch.
Mann, ja, fürchterlich. Aber vielleicht zum Schluss noch, wann wird der Film fertig sein?
Wir hoffen auf Anfang nächsten Jahres. Wir hoffen, wenn alles gut läuft, wieder unsere Premiere auf dem Max-Ophüls-Preis feiern zu dürfen in Saarbrücken. Aber das steht jetzt noch in den Sternen. Ich gehe ab Montag in den Schnitt rein, also ab morgen, und dann weiß man mehr.
Filmemacher Alex Schad und Schauspieler Dimitri Schad waren zu Gast in einem Sonntag, auf dass eure nächsten Filmprojekte mindestens so erfolgreich werden wie euer letzter Film Invention of Trust, für den ihr ja den Studenten-Oscar bekommen habt. Schön, dass ihr da gewesen seid und euch noch einen tollen Sonntag.
Danke, dass wir hier sein durften.
Macht's gut, ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.